Herzlich willkommen, ihr hört Der neue Berater. Das ist der Podcast von Beratern für Berater. Ich bin Patrick, ich arbeite in einer kleinen, spezialisierten Boutique-Beratung in Deutschland. Ich berate Unternehmen zu Compliance-Themen und führe forensische Untersuchungen durch. Dabei geht es um die Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen im Unternehmen. Ich bin nicht alleine, sondern ich habe einen Freund mitgebracht, mit dem ich zusammen diesen Podcast hoste. Hallo Jonas.
Hallo Patrick, ja, vielen Dank. Ich bin Jonas, ebenfalls Berater, allerdings in Spanien. Ich arbeite im Data Analytics innerhalb der Strategie und Value Creation Abteilung in einem großen internationalen Beratungshaus Big Four. Ich beschäftige mich, ähnlich wie Patrick, auch momentan tagtäglich mit AI, allerdings nicht nur als Anwender, sondern eben auch relativ viel in der Entwicklung. Hochautomatisierte Lösungen, eigene Tools, relativ viel mit Cloud Code und internen Trainings momentan. Von uns beiden bin ich so eher der tech-tiefe Part. Und ja, Patrick, wir kennen uns mittlerweile seit gefühlt 25 Jahren. Und Patrick trägt definitiv Mitverantwortung daran, dass ich in der Beratung gelandet bin.
Tut mir leid. Oder ist das gut? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es ist gut, oder? Zumindest machen wir den Podcast zusammen.
Das stimmt. Also ich bin auch froh, dass wir mal zusammen ein gemeinsames Projekt machen. Das hat sich bis jetzt beruflich so noch nicht ergeben. Und insofern freue ich mich schon sehr auf das Format. Was ist der neue Berater eigentlich? Was ist der Podcast? Also wir möchten ein Miniserienformat daraus machen. Das heißt, das sollen keine wöchentlichen Folgen werden, sondern wir nehmen uns ein Thema, bauen 6 bis 8 Folgen drumherum und stellen das online. Und unsere erste Serie soll sich mit einem sehr heißen Thema befassen, und zwar AI im Consulting. Also wie verändert AI unseren Job, das Berufsbild und die gesamte Branche? Wichtig: die Folgen sind vorproduziert. Das heißt, es kann natürlich sein, dass wir über irgendeine Funktion, irgendein Feature bei Claude sprechen oder Copilot oder ChatGPT und in 3 Monaten heißt das Ding ganz anders oder kann was ganz anderes. Und dann steht ihr da und denkt euch, hä, was ist das für ein Quatsch? Das sehe ich hier gar nicht, weil wenn ich das versuche nachzubauen. Also bitte geduldig sein und dann darauf warten, dass wir diese Sachen dann updaten, wenn wir bei der nächsten Serie angekommen sind. Da machen wir vielleicht eine ganz kurze Einordnung der Fehler.
Wenn ich nochmal eben kurz erklären dürfte, warum dieser Podcast überhaupt. Naja, also wir haben halt festgestellt, auf Deutsch gibt es keinen Podcast, der AI und Beratung wirklich aus der Innenperspektive verbindet. Ja, also es gibt klar natürlich Technologie-Podcasts, die sind nur meistens zu abstrakt. So, und auf der anderen Seite Business-Podcasts, die oftmals zu oberflächlich sind, zumindest was den AI-Content angeht. Aber den Podcast, den wir beide als selbst hören wollten, Patrick, glaube ich, den gab es halt bisher noch nicht. So, wir sind, lass mich das auch sagen, wir sind keine AI-Gurus. Wir sind Berater, die,
weißt du nicht. Ja, doch, also ich finde schon, du bist schon also da sehr nah dran. Ich weiß jetzt nicht, was ein AI-Guru tatsächlich ist, aber das, was du so kannst und was ich schon gesehen habe von den Tools, die du gebaut hast, das ist schon weit davon entfernt von einem Amateuranwender. Und ja, ich glaube, das reicht auf jeden Fall aus, um 98% der Leute hier abzuholen, ja.
Danke dafür. Auf jeden Fall, wir sind definitiv Berater, die Tools und ja, das Zeug halt wirklich täglich einsetzen, ja, also in echten Projekten mit echten Klienten und eben auch mit echten Fehlern, so, und das ist halt besonders wichtig für uns, denn das ist genau die Realität, die wir mit euch teilen wollen.
Die heutige Folge ist provokativ gemeint, also wozu gibt es überhaupt noch neue Berater im Zeitalter von AI? Das klingt jetzt drastisch, ist aber eine Frage, die sich Partner und Beratungsfirmen gerade ehrlich stellen müssen. Und wir haben 4 Thesen mitgebracht und möchten die gerne miteinander diskutieren und hoffen, dass ihr da irgendwie was von wiedererkennt. Denn das kursiert momentan in jeder Kantine, auf jedem Flurgespräch und in fast jedem zweiten Call, den ich so erlebe, höre ich irgendeins von diesen Themen.
Ja, lasst uns direkt mit der ersten These starten, die wir mitgebracht haben. Und zwar, die erste These ist, Monkey Work kann ja im Grunde jeder mit AI, oder? Also, wenn das jeder mit AI kann, woher sollen dann noch Billable Hours kommen? Denn lass uns doch mal ganz ehrlich sein, Patrick, was haben Juniorberater die letzten 20 Jahre eigentlich gemacht?
Viel.
Oder? Ja, relativ viel. Allerdings meistens Recherche, Benchmarking, Slides bauen. Protokolle schreiben, ein bisschen Excel, ein bisschen PMO. Definitiv, das ist auch was, wofür Beratung Mandantengeld in Rechnung gestellt hat. Und das ist genau das, was AI heute in einem Bruchteil der Zeit macht. Und zwangsläufig musst du dich doch, müssen wir uns oder jeder gerade in unserer Branche fragen, wenn ein Analyst jetzt, der vorher 3 Tage an einer Marktrecherche gesessen hat, das jetzt in 2 Stunden hinkriegt, was rechnest du dem Mandanten dann eigentlich ab?
Ja, oder fängt man überhaupt an, weil es geht ja noch weiter. Also der Mandant selbst weiß ja auch, dass es AI gibt. Muss es schon jemanden finden, der wirklich hinterm Mond gelebt hat, damit du dem jetzt noch irgendwie was vorzaubern kannst, wenn wir jetzt mal über so ganz einfache Sachen sprechen. Also der Mandant kann das theoretisch auch selbst sich irgendwie was, irgendwelche Benchmarks recherchieren oder so. Der hat auch Zugang zu Claude oder ChatGPT, auch kostenlos sogar, wenn er geizig ist. Und der lernt auch gerade, wie man das benutzt.
Ja, kann sein. Das ist halt genau der Punkt. Ich hatte letztens ein Gespräch, da ging es um eine ganz klassische Aufgabe. Ja, also diese Aufgabe, diesen Scope hätten wir früher vielleicht in 10 Tage abrechnen können. Allerdings, die Person hat mich dann nur noch angeguckt und gesagt, ey Jonas, das machen wir mittlerweile intern selbst. Das dauert mit AI doch nur einen Tag. Dagegen kannst du dann wirklich in dem Moment nichts sagen, weil es einfach stimmt. Ja, also es gibt Sachen, die sie natürlich selber mit internen Tools machen können.
Ja, und das ist auch schon die zweite These, die du da so nennst. Also der Mandant arbeitet auch mit AI. Das ist also nicht mehr so asymmetrisch. Vor 2 Jahren konnte man noch sagen, wir sind die Experten, wir haben die Tools, wir wissen, wie es geht. Und wenn man ehrlich ist, auch in meinem Bereich ist super viel Geld nur damit verdient worden, dass man die Hoheit über ein Tool hatte. Also speziell im Bereich Forensik ging es darum, Review. Das heißt, hunderttausende ja. E-Mails lesen. Da hast du Dutzende Leute hingesetzt, die haben das den ganzen Tag gemacht und das wurde abgerechnet. Und auch für die Gigabyte Hosting, Processing Kosten und was noch alles, da wurde auch viel Geld mit verdient. Alles fair und der Mandant hat es nicht, aber heute sitzt der Head of Strategy beim Klienten in seinem Office und macht genau das, dieselben Prompts wie wir und der weiß ganz genau, das geht jetzt schon schneller. Also versucht mir jetzt nicht hier irgendwie die 5 Seiten Text, die ihr hier produziert habt, für 5.000 Euro zu verkaufen. Ich weiß genau, dass ihr das innerhalb von 1,5 Stunden gemacht habt.
Ja, genau. Genau so ist es. Und da muss man aber auch relativ ehrlich sein. Ich finde natürlich auch, das ist so diese ehrliche Reckoning für unsere Branche. Wir haben über Jahre hinweg von einer gewissen Intransparenz gelebt. So, der Mandant wusste nicht so genau, wie lange so eine Marktanalyse eigentlich dauert. Wir haben ein Team aufgesetzt, 3 Leute, 4 Wochen. Gut, hier ist der Bericht, Bezahlung im 6-stelligen Bereich. Diese Intransparenz löst sich jetzt gerade auf. Der Mandant weiß heute, das ist ein Prompt, vielleicht ein guter, vielleicht mit Daten gefüttert, vielleicht gut ausgearbeitet, aber im Kern ein Prompt.
Ja, und genau das ist es ja im Prinzip, dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich der Wert dessen, was geliefert wird? Wir reden jetzt nicht darüber, dass Stundensätze möglicherweise überzogen sein könnten oder dass das Mandanten sind bereit, die Stundensätze zu bezahlen, sondern es geht darum, um die Zeit, die man braucht, um noch das zu produzieren, was gefragt ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt definitiv. Ich glaube natürlich auch, dass besonders viele Beratungen da noch gerade in einer Art von Verleugnungsphase sind oder sich befinden. Es wird intern man noch unglaublich viel über AI-Strategie, Transformationsprojekte gesprochen, neue Tools werden eingeführt, Trainings werden gemacht, aber die fundamentale Frage, und die ist einfach, was eigentlich passiert, wenn unsere wichtigste Umsatzquelle nicht mehr funktioniert, das ist das, was du gerade beschrieben hast, die wird halt noch nicht laut gestellt.
Ja, das stimmt. Und ich sag mal so, da gibt es jetzt auch keine schlaue Antwort drauf. Jetzt habe ich letztens in einem Vortrag gesessen, hat jemand gesagt, naja, wir werden einfach mehr Arbeit schaffen. Aber das ist jetzt so, der tut dann so, als ob die Mandanten mit dem Projekt nur vor der Tür stehen und alle warten. Die Realität ist ja, dass man um die Projekte balgt und sich buhlt und versucht, was ranzukriegen, um die Leute auszulasten. Also es ist ja wirklich ein Luxusproblem, wenn man Projekte ablehnen muss oder die Raten so lange erhöht, bis jemand nicht mehr kommt. Das haben die allerwenigsten. Die meisten versuchen, eine Auslastung zu erreichen. Und es ist jetzt nicht so, dass man die 20 Mann, die man jetzt hat, dass man dann sagt, oh gut, dann machen wir 4-mal so viele Projekte. Wenn das so wäre, wäre man 4-mal so groß, wenn man das könnte. Ja. Und ich sag mal so, es gibt jetzt nicht den einen Hebel, der das löst. Beratungen werden wahrscheinlich Personal abbauen müssen und die Pyramide auch umstellen müssen. Und die Pricing-Modelle müssen sich ändern. Wahrscheinlich alles gleichzeitig. Und die das jetzt nicht aktiv machen, dem wird es dann eben der Markt so aufzwingen.
Genau, richtig. Den wird der Markt halt aufzwingen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir hier definitiv nicht schönreden müssen. Also da müssen wir auch drüber sprechen. Es wird halt eine Art von Konsolidierung geben. So, es wird Beratung, es wird Häuser geben, die das nicht überleben. Und es wird neue Häuser geben, die genau aus dieser Disruption halt eben rausgewachsen sind. Die haben dann nur eben ein anderes Modell. Und das ist ja auch auf der anderen Seite eine der spannenderen Sachen, glaube ich, an dieser Situation, oder? Es gibt natürlich immer Gewinner, ja, nur halt nicht unbedingt die, die heute gewinnen.
Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob wenn wir den Podcast in 20 Jahren hören, ob wir uns dann in Grund und Boden schämen, weil wir uns so anhören wie so Leute, die das erste Mal einen Webstuhl sehen oder so, weißt du, das
alle arbeitslos. Ich glaube nicht, dass sich das Internet durchsetzen wird.
Ja, aber das ist, aber so ähnlich, nee, umgekehrt, es gab ja auch Leute, die haben damit gerechnet, dass durch das Internet sämtliche Jobs kaputt gehen, und es gab immer mal wieder so eine Phasen. Ich glaube, ganz so schwarz-weiß muss man es nicht sehen, aber schon irgendwo, weil die Disruption ist schon stärker als zuvor. Also vielleicht fehlt mir jetzt an Fantasie, aber wenn ich das sehe, was die AI kann, und da kommen wir vor allen Dingen in der nächsten Folge auch genauer drauf, dann kann einem das schon Angst machen.
Ja.
Die nächste These ist aber eher so eine Frage, wenn Juniors nicht mehr klassisch ausgebildet werden können, weil sie einfach nicht mehr eingestellt werden oder weil es viel weniger sind, woher kommt dann der kritische Blick? Weil wir sagen ja immer, ah ja, the human in the loop. Der muss drin sein, damit einer das noch alles kontrolliert. Aber wer kontrolliert das in 5 Jahren? Wenn die ganzen Leute, die jetzt Manager, Senior Manager, Director sind, die wollen ja irgendwo anders hin oder nach oben. Und also sitzt dann nachher nur noch so ein 90-Jähriger, der sämtliche AI-Outputs sich anguckt und sagt, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut. Der das nur so Webs hin und her swiped. Also das ist ein bisschen so die Frage. Wie bringst du einem Piloten bei zu fliegen, der nur Autopilot geflogen ist?
Ja gut, aber du wirst ja trotzdem noch Juniors einstellen. Du wirst ja trotzdem noch Juniors einstellen, nur die Projektarbeit, wie sie halt ausgeführt wird, wird sich verändern, oder? Meinst du nicht auch, also dieses Bauchgefühl, was du halt gerade beschrieben hast, so das entwickelt sich halt nicht im Vakuum. Das entwickelt sich, weil du 1000-mal selbst eine Marktanalyse gebaut hast, weil du selbst die Daten gequält hast.
Oder? Ja, weil ich das gemacht habe, weil ich Reports geschrieben habe und zehntausende Seiten produziert habe. Aber jemand, der jetzt neu anfängt und langsam sich in den nächsten 4-5 Jahren zum Manager entwickelt und dann die Arbeitsergebnisse von der KI beurteilen muss oder das, was andere ihm geben, so, hey, guck mal, das habe ich gemacht, in Klammern, hat die KI für mich gemacht. Wie soll er denn das überhaupt wissen, ob das gut ist?
Mhm. Ja, das ist schon so. Wenn du das nie gemacht hast, weil einfach AI das von Tag 1 für dich übernommen hat, woher willst du dann später wissen, dass der Output einfach völliger Quatsch ist?
Ja.
Das ist auch eigentlich so ein bisschen der wunde Punkt. Wenn die Generation, die jetzt einsteigt, also jetzt als Junior einsteigt, von Anfang an nur AI-gestützt arbeitet, dann fehlt dir einfach ein Großteil dieses formenden Schmerzes, den du gerade beschrieben hast.
No pain, no gain, sagt man im Sport auch. Das ist so. Das ist aber im Berateralltag auch.
Ja, es klingt pathetisch, aber es ist definitiv so. Und gleichzeitig sollen sie halt eben in 5 Jahren AI-Outputs reviewen und entscheiden, ob die plausibel sind oder Halluzination. So, das ist schon relativ schwierig.
Was mich auch daran beunruhigt ist, also wir sind in der Beratung in einer Situation, wo der Senior gerade noch da ist. Also so Leute mit 15, 20 Jahren Erfahrung, die das Handwerk noch klassisch gelernt haben, die können unter Umständen sagen, was du mir da geschickt hast, diese Report, ich weiß zwar nicht, wer das geschrieben hat, aber das passt überhaupt nicht. Das ist nicht das, was ich erwarte. Das passt weder, ist das mein Geschmack, noch ist das für diese Situation genau treffend. Das trifft nicht den Punkt.
Aber die treten. Ja, aber wie lange sind die noch da, Patrick?
Ja,
wie lange sind die noch da?
10 Jahre, vielleicht 15. So. Ja. Und die Generation, die nachkommt, wurde vielleicht schon mit einer ganz anderen Logik ausgebildet. Und da ist dann so eine Lücke. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Branche darauf jetzt eine Antwort hat. Andererseits, ich möchte kurz noch in den Raum stellen, in 5 Jahren ist es vielleicht auch gar nicht mehr nötig, das zu kontrollieren, weil es perfekt ist.
Ja gut, okay, das sind halt immer diese okay, nette These, gut, okay, kann sein, dass sich bis dahin alles geändert hat. Dennoch, lass mich da auch mal ein bisschen gegenhalten. Ja? Okay. Ich glaube nämlich irgendwie nicht, dass das per se ein Problem ist, das auch ungelöst bleiben wird. Das ist so ein bisschen das, was du gerade schon angeschnitten hast. Es werden sich definitiv neue Formen von Erfahrung entwickeln. Wenn du heute einen Junior hast, der mit AI arbeitet und der lernt, AI-Output kritisch zu hinterfragen, der wird gleichzeitig eben auch eine gewisse Art von Gespür entwickeln. Also anders als das oder als die Art von Gespür, die wir jetzt haben, aber er entwickelt eins. So, die Frage ist eher, ob die Beratung das systematisch fördern oder ob sie es dem Zufall überlassen.
Ja, das stimmt, aber du siehst ja im Handwerk auch, dass Leute dann irgendwie eine Lehre machen und dann müssen die irgendwie so ein Brett mit so einer Handkurbel irgendwie bohren, obwohl es Bohrmaschinen gibt. Und dann ich so, warum muss ich das machen? Damit du das mal gemacht hast. Ja, und so ähnlich ist das auch. Vielleicht müssen Beratungen dann dazu übergehen, zu sagen, ist mir egal, ihr macht auf jeden Fall.
Müssen sie das?
Nein,
tatsächlich?
Vielleicht.
Bist du Fan davon?
Deswegen hab ich vielleicht gesagt, nein, ich bin kein Fan davon. Aber ich meine, vielleicht ist es nicht schlecht, am Anfang zu sagen, ihr macht ein analoges Traineeship oder so. Also ihr müsst halt wenigstens einmal richtig selber gemacht haben. Allein auch, um es wertschätzen zu können, finde ich. Weil ich meine, die Wertschätzung fehlt mir auch sehr für AI. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Opa, der dann sagt, wir haben da früher gesessen, weißt du, wie lange wir da gesessen haben? Weißt du, wie lange wir da gesessen haben?
Im Krieg.
Nein, nicht im Krieg, aber ja, so weiß nicht, aber schon. Also so, wir haben da so lange gesessen, stundenlang. Und du drückst ja einmal auf den Knopf und das ist fairerweise auch besser. Also viel, oft.
Das kann schon stimmen. Also es ist generell einfach eher eine Ausbildungsfrage, oder?
Ja,
würdest du sagen.
Es ist nicht unbedingt eine Tech-Frage. Das ist alles keine Tech-Frage. Also ich traue der AI zu, dass sie immer besser wird und so, das ist ausgenommen. Die Frage ist immer noch, wie kann der Human im Loop seiner Aufgabe gerecht werden?
Ja, und das wird natürlich, ja gut, das, oder vermutlich bedeuten, dass Trainings, Coachings, ja, das, all diese Sachen werden einfach viel wichtiger, noch viel wichtiger. Ne? Was früher irgendwie on the job, das wissen wir alle, nebenbei passiert. So, AI-Output verstehen, hinterfragen, du musst es einordnen können, das muss halt jetzt aktiv unterrichtet werden. Sonst hast du eben genau in der Zeitspanne, die wir vorhin erwähnt haben, 5 Jahren Manager, die nicht mehr beurteilen können, was gut ist und was schlecht ist oder was richtig und falsch ist. Und dann bist du als Beratung wirklich am Ende.
Ja, das glaube ich auch. Beziehungsweise, da kommen wir zu These 4, Markus Lanz Überleitung. AI bringt die Beratung zurück zu ihrem Kern. Also es geht nicht mehr um Slides bauen, sondern ums Beraten. Und ich finde das auch so ein bisschen optimistisch. Vielleicht gibt das ein bisschen Hoffnung. Weil ich finde, das klingt immer alles sehr düster. Ja, wir haben bald alle keinen Job mehr. Und ich glaube aber, dass AI unserem Berufsbild richtig gut tun könnte. Denn wir sind jetzt in den letzten 10, 15 Jahren wirklich immer mehr zu so einer erweiterten Werkbank geworden. Also bei Großprojekten ist es nicht unüblich, dass man sagt, ich brauche Arms and Legs. So, dann hast du da 30 Leute, die eigentlich nur Mitarbeiter sind, die jetzt auf Zeit eingestellt wurden, um irgendeine große Aufgabe zu machen. Das ist auch okay, da wird auch Geld verdient, das ist auch Brot und Butter. Der Mandant hat also Aufgaben rübergeschoben, weil intern keine Zeit hatte und dann wurden Slides gebaut, dann machen ein paar Leute PMO und dann werden Reports geschrieben. Es wird ganz viel, werden Meeting Minutes erstellt und ach ja, was nicht alles. Also man kennt es. Und selten fragt ein Mandant aber mal noch, was ist eigentlich Ihre professionelle Meinung zu diesem Thema? Was haben Sie in Ihren vergangenen Projekten an Erfahrung gesammelt und können wir das irgendwie hier benutzen? Das sind die nicht mehr gewohnt, den Beratungsaspekt wirklich anzunehmen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, dass AI die Beratung wieder zurück zum Kern bringt. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch genau die Aufgabe, die früher der Berater gemacht hat.
Ja.
Also vor 30 Jahren ging man zu McKinsey, BCG, Roland Berger und hat halt eben gesagt, wir haben ein Problem, was sollen wir jetzt tun? Ja, das ist wirklich runtergebrochen. So. Und die Antwort war halt meistens eine Empfehlung, basierend auf Erfahrung, basierend auf Branchenkenntnisse, Industriekenntnisse. Das war halt wirklich Beratung. Was sich daraus entwickelt hat, war zunehmend Ressourcen-Outsourcing. Definitiv bin ich bei dir. So, schick mir 3 Berater für 6 Monate, die machen mein Projekt. Da hast du recht, ja.
Ja, genau. Und das ist jetzt genau der Teil, den AI unattraktiv macht, also aus Mandantensicht vielleicht. Beziehungsweise die sagen sich, ja, wunderbar, dann geht das alles noch schneller und einfacher und ich brauche hier nicht 5 Leute rumsitzen zu haben, die mir den Kaffee wegtrinken, sondern das macht einer zu Hause mit AI eben und fertig. Seien wir ehrlich, niemand wird Berater, weil er jetzt PowerPoint-Slides bauen will. Ja, man wird Berater, wenn man so komplexe Probleme lösen will, wenn man unterschiedliche Industrien sehen will, wenn man was bewegen will und weil man auch Erfahrung sammeln will. Und für mich ist das eigentlich der Traumjob, weil ich so viele verschiedene Unternehmen sehe und so viele verschiedene Probleme.
Ja, das ist es.
Und wirklich, die Problemlöse-Skills, die man hat, das ist eigentlich das Wichtige. Und die Möglichkeit, dass man wirklich weit abstrahiert aus seiner Erfahrung von anderen Projekten auf das neue Projekt, was man jetzt hat, das ist was, wofür der Mandant letztendlich auch bezahlt.
Das sollte eigentlich das Brot- und Buttergeschäft der Beratung sein, oder? Also Commodity-Slides bauen, recherchieren, PMO, was du gerade schon gesagt hast, Datenaufbereitung, das wird halt so allgegenwärtig und so günstig. Ja, Patrick, damit kannst du einfach irgendwann keinen Premiumpreis mehr verlangen. So, aber, und das ist halt irgendwie die Pointe, so das, was da drüber liegt, ne, wird wieder irgendwie wertvoller. Echte Empfehlung, Erfahrung, Standpunkt, die Frage, ja, ne, was würden Sie tun? So, die wird wieder bezahlbar. Die Frage, wozu braucht es noch neue Berater im Zeitalter von AI? Ja, die Antwort ist nicht, es braucht keine mehr, sondern die Antwort ist, es braucht halt irgendwie andere. Mit anderen Skills, anderem Selbstverständnis, ja, anderen Aufgaben und ehrlich gesagt, ja, vielleicht auch bessere.
Vielleicht kommen wir in einer späteren Folge auch nochmal drauf zu sprechen, wie denn jetzt eigentlich der neue Berater seinen Alltag gestaltet. Okay. Das war jetzt aber erstmal Folge 1 von Der neue Berater. Wir hoffen, das hat euch zum Nachdenken gebracht und vielleicht auch ein bisschen zum Widersprechen, wenn ihr jetzt sagt, das ist alles Quatsch und ich sehe das ganz anders. Super, wir freuen uns, dann schreibt uns das, aber lasst trotzdem eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wenn ihr uns recht gebt, auch. Und teilt den Podcast mit euren Beraterfreunden. Und was machen wir in Folge 2?
Ja, in Folge 2 gehen wir ein bisschen tiefer rein, vor allem in die technische Seite, ja. Aber für Berater verständlich erklärt, was ist AI eigentlich?
Für dumme Berater, meinst du?
Für Berater verständlich erklärt.
Okay.
Was ist AI eigentlich? Ja, wie muss man denken, um sie sinnvoll zu nutzen? Ein paar Fallbeispiele. Wo sind die Grenzen? Versprochen, wirklich versprochen, kein Buzzword-Bingo, ja?
Okay, ich bin gespannt. Da werde ich dich sehr stark in die Führung lassen und ab und zu mein veraltetes Wissen rausholen. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt kritisch und beschäftigt euch mit AI. Wir sehen uns in Folge 2.
Danke, ciao.
Ciao.